Deutschlandfunk. Der Tag.
Er ist dann mal weg, der Basti. Volksnah gibt sich Sebastian Kurz seit jeher gerne und das bis zum Schluss. Erkennbar daran, dass auch Kurz jüngste Vaterfreuden als Grund herhalten müssen für seinen angekündigten Komplettrückzug aus der Politik. Wie glaubwürdig ist das? Gilt das Adieu des gerade mal 35-Jährigen für alle Zukunft? Und überhaupt, was steckt hinter diesem politischen Paukenschlag in Wien? Immerhin bricht da gerade ein ganzes Netzwerk zusammen, genannt auch die Prätorianer. Diesen Beraterzirkel und vor allem den Namen hat sich Sebastian Kurz von dem römischen Kaiser Augustus abgeguckt. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Über den konservativen ÖVP-Politiker, sein Netzwerk und die Zukunft des Rechtspopulismus in Österreich, darüber sprechen wir gleich mit einem unserer erfahrensten Politikkorrespondenten, mit Clemens Fehrenkotte in Wien. Außerdem ein Werkstattgespräch mit meinem Kollegen, dem Reporter Manfred Götzke. Er hat junge AktivistInnen und zwei Klimakläger getroffen, hat sie gefragt, wie viel Hoffnung sie in die neue Ampelregierung setzen oder auch nicht. Und so viel sei hier schon verraten, der Kampf ums Klima wird härter. Das ist auch Jakob Heinze anzuhören, der im Herbst zwischenzeitlich in den Hungerstreik getreten war für mehr Klimaschutz.
Wir sind auf jeden Fall verzweifelt, weil die Lage ist verzweifelt, es ist dramatisch. Und wir haben aber nicht nur aus Verzweiflung gehandelt, sondern eben auch aus Entschlossenheit, weil uns klar war, wir müssen die Menschen im Herzen erreichen, nicht nur im Kopf. Wir können nicht einfach nur noch Straßen blockieren, in Wälder klettern und Kohlebagger besetzen. Das ist super wichtig, dass das passiert. Aber das verstehen die Menschen nicht von A, B. Beim Hungerstreik ist es ganz klar, es geht hier um Leben oder Tod. Und das ist bei der Klimakatastrophe eben auch so.
Jakob Heinze ist während seines Hungerstreiks kollabiert, musste mit dem Krankenwagen in die Berliner Charité gebracht werden. Die Ärztin empfahl ihm, den Streik abzubrechen. Warum er aber trotzdem weitergemacht hat, das erfahren wir gleich. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin, moin. Weil es wieder einmal recht kompliziert ist, blicken wir kurz auf die Vorgeschichte. Am 9. Oktober ist Sebastian Kurz als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten, weil ihm Untreue vorgeworfen wird, Bestechung und Bestechlichkeit als Regierungschef. Sein Team soll den Aufstieg des Chefs seit Jahren durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte vorangetrieben haben. All das finanziert durch Steuergeld. Jetzt also der Komplettrückzug, den Kurz unter anderem mit den laufenden Korruptionsermittlungen gegen ihn begründet. Dann erklärte am Donnerstagabend auch Alexander Schallenberg seinen Rückzug. Er hatte das Wiener Kanzleramt im Oktober von einem Tag auf den nächsten übernommen. Achtung, jetzt kommt noch ein dritter Name, den man sich ab sofort merken muss. Karl Nehammer soll nun der nächste Kanzler in Österreich werden. Und an diesem Punkt hole ich besser meinen Kollegen Clemens Fehrenkotte mal hinzu, der schon in der Leitung aus Wien wartet. Hallo, Herr Fehrenkotte.
Hallo, grüß Sie.
Karl Nehammer ist ehemaliger Berufssoldat und bisher Innenminister, 49 Jahre alt und soll nun nächste Woche als neuer Kanzler vereidigt werden. Wer ist dieser Mann?
Das ist jemand, der in ganz Österreich seit Beginn der Pandemie fast jeden Tag auf dem Bildschirm und vor dem Mikrofon zu sehen und zu hören ist. Er ist jemand, der als Innenminister einen sehr, sehr klaren Kurs gefahren hat, sowohl was die Durchsetzung von Polizeimaßnahmen in der Bevölkerung angeht, als auch vor allen Dingen bei einer Migrationspolitik, bei Ausländerpolitik ist er sehr, sehr eng den Vorgaben seines bisherigen Chefs Sebastian Kurz gefolgt. Und er ist jemand, Sie haben es kurz angedeutet, der einige Jahre zunächst sein Leben nach der Matura, also nach dem Abitur als Berufssoldat begonnen hat, der letztendlich das auch sowohl in Sprache wie auch im Auftreten verkörpert.
Und Kanzleramt und Parteivorsitz sollen in einer Hand liegen. Warum ist das so wichtig für die ÖVP?
Ja, wir müssen vielleicht noch einmal kurz zurückblenden, in was für einer Situation befindet sich jetzt eigentlich die Volkspartei, nachdem ihr über 4 Jahre lang hinweg amtierender und sie zweimal Wiederwahlen gewonnene Chef zurückgetreten ist und gegangen ist von der politischen Bühne. Sie suchten händeringend, also die Landesfürsten der ÖVP, die Landesvorsitzenden, die einen mittlerweile wieder sehr großen Einfluss haben auf die Personalentscheidungen, sie suchten einen Sebastian Kurz II. Den fanden sie allerdings nicht mehr. Sie sahen allerdings sehr wohl, dass sie angesichts der Pandemie, die wir zurzeit hier noch in Österreich in hohem Ausmaß haben, wir haben einen Lockdown seit fast 2 Wochen, sich überhaupt gar nicht leisten konnten, jetzt eine größere Phase der Instabilität zu gewähren. Sie waren vom Zeitpunkt, also die Parteiführung war vom Zeitpunkt des Rücktritts gestern von Sebastian Kurz überrascht gewesen, nicht von der Tatsache, dass er geht. Und dann schauten sie sich um. Dann kamen sie auf Karl Nehammer, hat also ein klar konservatives Profil, ist bekannt, kann auftreten, ist vor allen Dingen bestens mit der ÖVP verbandelt und in der ÖVP verbandelt. Der war früher mal Generalsekretär, der hat Wahlkämpfe organisiert. Dem vertrauten die das an. Und jetzt ist an sich die Maßgabe von Nehammer, ein neues Kabinett aufzustellen, jedenfalls was die ÖVP-Minister und Ministerinnen angeht. Das wird jetzt geschehen. Übers Wochenende wird man das dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen präsentieren. Und am Montag wird man dann vermutlich schon eine Angelobung, wie hier die Vereidigung heißt, eine Angelobung stattfinden. Und zwar wäre das dann für, das muss man sich mittlerweile mal sehen, für Alexander Van der Bellen die 5. Vereidigung. Ich habe mir das heute Morgen mal nachgerechnet. Die 5. Vereidigung eines neuen Regierungschefs innerhalb seiner 5-jährigen Amtszeit.
Also da gilt es viel zu sortieren. Wir haben auch in Deutschland natürlich den Namen Sebastian Kurz über das letzte Jahrzehnt mit dem Rechtsdrall, mit dem Rechtspopulismus verbunden, diesen Namen. Der stand symptomatisch dafür. Und jetzt dieses Ende. Heißt das auch, dass Österreich sich von diesem Rechtskurz, dass Österreich sich von diesem Rechtskurs verabschiedet, oder würden Sie so weit nicht gehen?
So weit würde ich nicht gehen, denn wovon sich die ÖVP jetzt abwendet, ist an sich, man kann es nicht anders sagen, die Marketing- und Machtmethoden jedenfalls, die dann bekannt geworden sind, und die Umfärbung der vormals, so wird es dann auch hier farbpolitisch auch genannt, schwarzen ÖVP in eine türkise ÖVP, in eine neue Volkspartei. Man hat gesehen, dass diese Methoden dann doch zweifelhafter Natur waren und oder zum Teil auch strafrechtlich relevanter Natur. Das ist jetzt Sache der Korruptions- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft. Diese Sachen laufen da weiter. Das wusste auch Sebastian Kurz. Das war auch der originäre Grund, weswegen er nach seinem zunächst Rücktritt als Kanzler im Oktober mehrere Wochen wohl Zeit brauchte, um zu realisieren, dass er auf absehbare Zeit keine Chance mehr haben würde, in Österreich wieder ganz an die Spitze zu kommen. Und deswegen gestern eigentlich diese sehr überraschende Entscheidung. Nein, die ÖVP ist gegenwärtig dabei, sich neu aufzustellen. Den Kurs, jedenfalls was das in der Ausländerpolitik angeht, Asylpolitik, Migrationspolitik, der dürfte unter Karl Nehammer fortgesetzt werden.
Und was heißt das dann für die Koalition mit den Grünen? Die Grünen standen ja von Anfang an schwer in der Kritik bei ihrer Stammklientel, auch das über Österreich hinaus, dass sie überhaupt in eine Koalition mit der ÖVP gegangen sind.
Ja, das Argument der Grünen, und man darf nicht vergessen, vor den Wahlen, die ja im Herbst, Spätherbst 2019 stattfinden, waren die nicht im Nationalrat, nicht im Parlament vertreten. Die flogen dann vorher bei den vorherigen Wahlen raus. Und das Argument der Grünen und auch ihres sehr pragmatischen Parteivorsitzenden Werner Kogler war: Wenn wir nicht mit der Volkspartei koalieren, machen die das wieder mit den Rechtspopulisten, und das wollen wir verhindern, eins. Und zweitens, wir haben die Gelegenheit jetzt, so nannte man das da bei der Regierungsbildung, da wurde dann auch Nehammer Innenminister Anfang Januar 2020, das Beste aus zwei Welten zu vereinen. Das wurde natürlich sehr rasch nach Beginn der Pandemie im März 2020 komplett überlagert. Und es war, das muss man allerdings wohl an der Stelle auch sagen, es waren die Grünen, die darauf bestanden hatten, vor wenigen Wochen, also im Oktober, die darauf bestanden hatten, dass Sebastian Kurz den Posten des Kanzlers räumt. Das empfand Kurz als eine tiefe Demütigung. Zum Teil auch viele in der ÖVP sagten, wie können wir uns von den Grünen unseren Sebastian Kurz nehmen lassen? Aber die Grünen hatten zu dem Zeitpunkt gesagt, wenn der ist amtsunfähig aufgrund der Ermittlungsergebnisse und Ermittlungsvorwürfe gegen ihn, und er kann das Amt nicht ausführen. Und deswegen ist man jetzt in der Situation, hat man sehr rasch dann an Alexander Schallenberg genommen als, sagen wir mal, Stand-in-Bundeskanzler. Das kann man fast gar nicht anders sagen. Der war Außenminister, war vorher auch nur 1-2 Jahre und ansonsten nie Politiker, sondern immer Berufsdiplomat gewesen. Und dann hat er sich an sich in die Pflicht nehmen lassen, für wenige Wochen das zu übernehmen, vermittelte auch gegenüber der Bevölkerung, auch im O-Ton, auch im Originalton gegenüber der Bevölkerung in seinen Ansprachen, er werde bis zu den nächsten Wahlen 2024 im Amt bleiben. um dann kassiert zu werden jetzt in den vergangenen Tagen und gestern Abend zu erklären, nein, es sei schon richtig, Parteiamt und Regierungschefamt müssten in einer Hand sein.
Ich möchte gerne noch mal auf etwas zurückkommen. Eine der vielen spannenden Informationen, die Sie uns eben gegeben haben, dass die Grünen ihr Zusammengehen mit der ÖVP auch damit begründen, man wolle oder müsse die FPÖ aus der Regierung raushalten. Ist das ein glaubwürdiges Argument für Sie?
Naja, also zu dem Zeitpunkt der Koalitionsbildung Ende 2019, Anfang 2020, war das natürlich schon ein überzeugendes Argument gewesen, vor allen Dingen auch rein pragmatisch, mit wem sollte eine Regierungsbildung stattfinden. Die Sozialdemokraten waren dazu nicht willens und in der Lage, darauf wollte auch Kurz gar nicht eingehen. Er brauchte einen neuen politischen Partner. Das wussten auch die Grünen, denn letztendlich hatte Kurz in der kurzen Zeit, kann man nicht anders sagen, diese Wortspiele kommen immer wieder vor, aber in dieser kurzen Zeit hatte er drei politische Farben verbrannt. Er hatte erst eine große Koalition, wo die Sozialdemokraten die Nummer eins waren, platzen lassen, um dann Neuwahlen zu machen, um dann mit der FPÖ, also dem Blauen, wie sie hier genannt wird, der Koalition einzugehen, die nach dem Ibiza-Video geplatzt ist, um dann mit den Grünen und damit die dritte, auch letzte Farbe, die es hier möglich ist, in den Grünen eine Koalition einzugehen. Das war schon also aus Sicht der Grünen überzeugend. Und sie sagten natürlich auch sachlich, wir werden einige Sachen durchsetzen. Das wird jetzt langsam auch erkennbar. Also die haben eine neue Steuerreform, in denen dann also auch Umweltgesichtspunkte klar zu sehen sind, eingebracht. Das wollten sie jetzt retten, das war noch nicht verabschiedet. Dann gab es vor wenigen Tagen hier vor allen Dingen in der Region Wien einen Paukenschlag. Die Umweltministerin von den Grünen sagte Nein zu einem Megaverkehrsprojekt, also einer Untertunnelung eines Naturschutzgebiets hier im Osten von Wien, die Lobautunnel. Und dann, das war ein Megaprojekt der ÖVP, der Sozialdemokraten hier in Wien, der mächtigen ÖVP in Niederösterreich. Und Frau Gewessler, die Umweltministerin der Grünen, stellte sich dann hin und sagte, ist meine Verantwortung, ich mache das. Alles schon mit Blick darauf zu zeigen, der eigenen Anhängerschaft, wir sind es, die auch was bringen für unsere Anliegen.
Die Migrationspolitik ist ja weit über Österreich hinaus ein sehr akutes, auch trauriges Thema wieder im Moment, wenn wir nur an die Grenze gucken zwischen Polen und Belarus oder auch die Lage am Ärmelkanal. Können Sie uns einen kleinen Ausblick heute schon geben, wie Österreich sich da unter der neuen Führung künftig auf dem europäischen Parkett positionieren wird?
Das ist eine spannende Frage. Karl Nehammer hatte sich als Innenminister, damals zum Teil auch mit Außenminister Schallenberg, an jede Grenze hingestellt, öffentlichkeitswirksam, auch an die litauischen Grenzzaun, der da zwar schon ewig stand, aber dann machte Fotos und wir werden den Grenzschutz ausbauen, das gleiche auch an anderen Orten. Es ist die Frage, ob diese Art von Symbolpolitik jetzt von ihm als Regierungschef, als künftigen Regierungschef auch so umgesetzt wird. Meine Mutmaßung ist die, dass er dabei bleiben wird, dass es bei dieser, harten Haltung Österreichs bleiben wird und er auch wohl die EU-Mitgliedsländer, die ähnlich denken wie er, unterstützen und suchen wird. Das war ja an sich die Methode Kurz, wenn man so sagen will, der ausgeschert ist aus dem, traditionellen österreichischen EU-Verständnis und gesagt, ich brauche neue Koalitionen und die fand er größtenteils bei Mitgliedsländern wie Polen, Ungarn, Slowenien und anderen.
Ich springe noch mal kurz zurück in die innenpolitische Lage Österreichs. Wir in Deutschland, wir erleben hier ja gerade auch ein Machtvakuum in der Lücke zwischen geschäftsführender und designierter Regierung und was das für ein riesiger Klotz ist in der Pandemiebekämpfung. Österreich ist auch schwer getroffen von Covid-19. Was kommt da jetzt auf die Österreicher zu mit diesen ständigen Regierungs- oder Führungswechseln an der Führungsspitze?
Also das ist schon, das kann man nicht anders sagen, ein dickes Ding für die österreichische Bevölkerung, die Leute, die erleben, dass das einfach nonchalant einfach ausgetauscht wird wie Porzellan an der politischen Spitze. Das ist also ein Folgeschaden auch des verspäteten Rückzugs von Sebastian Kurz. Das hätte schon mit dem Rücktritt als Regierungschef, hätte er auch gleich alle Posten räumen müssen. Dazu war damals noch die ÖVP-Führung nicht bereit. Was jetzt passiert, ist ein Land, das sich das anschaut, wie man aus dem Lockdown rauskommt, das sieht, dass auf einmal ohne Zutun in 2-Monats-Abstand mittlerweile der dritte Regierungschef vor ihnen steht und sagt, wir müssen aus der Nummer rauskommen, Es ist vor allen Dingen noch ein letztes Wort dazu, bei vielen in Erinnerung, das ist wahrscheinlich auch einer der hintergründigen oder tiefgründigeren Motive für Sebastian Kurz und auch die ÖVP zu sagen, genug ist genug, dass es Kurz war, der im Sommer, im Spätsommer, völlig voreilig und meines Erachtens fahrlässig das Ende der Pandemie erklärt hatte für die Geimpften. Es wurde ja auch plakatiert, Pandemie geschafft. So, und das hatte natürlich beim Großteil der Bevölkerung in den Monaten, das kann man jetzt sehen, August, September bis Oktober hinein, den Eindruck vermittelt, es ist alles okay, wir brauchen keine Masken, wir brauchen keinen Abstand mehr, ist alles in Ordnung. Und die Folgen, und Sie haben völlig recht, Österreich ist schwer getroffen gegenwärtig von den hohen Inzidenzzahlen und in den Landeskliniken, in den neuen Bundesländern sind einige bereits an der Grenze von 50% Intensivstationen nur mit Covid-Patienten und damit weit über die kritische Grenze hinaus, dass das auch ein Resultat war dieser leichtsinnigen Aussagen des damals sehr PR-bewussten Bundeskanzlers.
Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich kann Sie nicht gehen lassen, ziehen lassen, ohne Ihnen diese letzte Frage zu stellen. Ist der Abschied von Sebastian Kurz aus der Politik endgültig?
Mittelfristig ja. Denn ich denke nicht, dass die ÖVP sich noch mal leisten kann, jetzt zu sagen, der Messias kommt zurück, wie viele ihn auch betrachtet haben. Nein, das ist jetzt für eine absehbare Zeit und ich spreche jetzt mal mindestens von ein, zwei Legislaturperioden, die jedenfalls politisch absehbar sind, aus meiner Sicht ausgeschlossen.
Danke, Clemens Fehrenkotte nach Wien, für Ihre Analyse und Ihre Einschätzungen.
Bitte gern, wie man hier oft in Österreich sagt.
Alle Hoffnungen und damit eine Riesenlast liegt ab sofort auf Robert Habeck, der in der künftigen Ampelregierung eine Art Klima-Superman werden soll. Jedenfalls übernimmt Habeck ein Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der Job wird schon allein deshalb herausfordernd, weil Habeck es mit einem Finanz- und mit einem Verkehrsminister zu tun bekommt, die beide der FDP angehören. Und ob das trotz aller Bekundungen im Wahlkampf gut gehen wird, im Sinne einer progressiven Klimaschutzpolitik, daran haben viele AktivistInnen schon jetzt ihre Zweifel. Das hat jedenfalls mein Kollege Manni Götzke beobachtet, den ich in Berlin begrüße.
Hi Barbara, grüß dich.
Du willst uns erzählen, ich habe vorhin in der Einführung zur heutigen Episode schon von einem Werkstattgespräch gesprochen, für das wir uns verabredet haben, denn du bist der Autor und Reporter unseres Wochenendjournals, das im linearen Programm des Deutschlandfunks am Samstag, dem 4. Dezember von 9.10 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt wird. 50 Minuten Reportage vor Ort also. Und du hast deine Sendung genannt, Lautstark und radikal, der Kampf ums Klima wird härter. Ich fall mal mit der Tür ins Haus. Das ist ja ein ziemlich rabiater Titel. Woran machst du das fest, dass der Kampf härter wird?
Na, sagen wir mal so, also ich habe mich zum Beispiel mit Leuten getroffen, die kurz vor der Bundestagswahl in den Hungerstreik getreten sind fürs Klima. Haben wir, glaube ich, auch schon damals im Podcast mal drüber gesprochen. Also anfangs waren das 7 junge Leute, die zum Teil bis zu 26 Tage auf Essen verzichtet haben. Manche haben dann auch aufgehört zu trinken, mehrere Stunden oder auch 2 Tage lang, um ein Gespräch mit den damaligen Kandidaten und Kandidatinnen zu erzwingen. Also die wollten halt über Klimapolitik und den Klimanotstand sprechen und haben halt diese sehr radikale Form des Protestes gewählt, die ja auch wirklich sehr gefährlich und im schlimmsten Fall auch tödlich enden kann. Mehrere von denen waren im Krankenhaus, sind kollabiert, haben dann trotzdem weitergemacht. Die beiden Hungerstreikenden, die bis zum Ende durchgehalten haben, die haben dann auch am Ende, also einer von denen hat von Anbeginn nichts gegessen, also dann 26 Tage lang hat dann auch auf Wasser verzichtet, um dann am Ende den jetzigen Kanzlerkandidaten, also wo halt irgendwie da schon feststand, es wird wahrscheinlich Olaf Scholz, ihn zu der Aussage zu bringen, den Klimanotstand öffentlich zu erklären, was er damals noch nicht gemacht hat. Ja, die sind halt so vorgegangen und haben dann am Ende auch tatsächlich es geschafft, ein Gespräch mit Olaf Scholz zu bekommen, dann mit 2 Monaten Verspätung.
Auf Scholz kommen wir dann gleich natürlich nochmal zu sprechen. Mhm. Wie geht's denen denn inzwischen gesundheitlich und auch mental?
Gut, also das Ganze ist ja dann tatsächlich kurz vor der Wahl vorbeigegangen. Also die sind wieder fit. Ich habe die später ja dann auch gesehen, die sind auch nicht mehr so dünn und nicht mehr so mager wie zur Zeit des Hungerstreiks. Also Das sah schon echt übel aus, muss man sagen. Also manche konnten auch gar nicht mehr gehen, sind im Rollstuhl umhergefahren worden und konnten auch ein paar Meter dann nicht mehr zur Toilette gehen. Also Jakob Heinz, mit dem ich gesprochen habe, der war völlig hinüber, war mehrfach, wie gesagt, im Krankenhaus. Und das ging wirklich bis an die äußerste Grenze, was die Leute sich da zugemutet haben. Aber ja, jetzt haben sie wieder ein paar Kilo zugenommen.
Ja, und auch als Reporter kommst du manchmal dann auch an diese äußerste Grenze. Es ist spannend, nah dran zu sein, aber auch ziemlich herausfordernd, gelegentlich eben in unserem Metier. Kannst du persönlich das eigentlich nachfühlen, nachvollziehen, dass man für den Klimaschutz, für diese Sache, für die Rettung des Planeten sein eigenes Leben aufs Spiel setzt?
Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Also das sind ja alles junge Leute, die sich zum Teil jahrelang nur mit diesem Thema befassen und da vielleicht auch zu Recht einen Tunnelblick haben für den Klimanotstand. Und wenn man sich halt tagtäglich mit den Meldungen, mit den wissenschaftlichen Fakten befasst, dass man, wenn man dann halt weiß, ja, wir haben nur noch diese wenigen Jahre, um zu verhindern, dass es zu all diesen Kipppunkten kommt und dass das Ganze dann wirklich sehr, sehr heftig wird und wir dann eine Notbremse ziehen müssen, dann kann man da auch schon diese Verzweiflung verstehen. Und vor allem kann ich das auch verstehen, weil all diese Leute, die ich da getroffen habe, die haben ja alle anderen Protestformen schon durch. Also die waren bei Fridays for Future, die waren bei Extinction Rebellion dabei, haben bei Garzweiler die Kohlebagger besetzt bei Ende Gelände. Da war ich damals vor einigen Jahren auch schon dabei. Diese Bewegung gibt's ja auch schon sehr, sehr lange. Und die haben halt das Gefühl, all diese Formen des Protestes haben nichts gebracht. Wir werden von der Politik ignoriert. Und deswegen sind sie diesen Weg gegangen. Und in gewisser Hinsicht kann ich das schon nachvollziehen, obwohl das natürlich schon sehr heftig ist. Also ich fand die alle sehr, sehr glaubwürdig und hatte da auch große Empathie auch für diese Form des Protestes, die ja viele Leute ja auch schwierig fanden. Manche haben ja gesagt, man wolle da die Politik erpressen, was man ja so nicht sagen kann. Also es hat ja keiner von denen einen potenziellen Schaden, also von der Kandidatin und den Kandidaten davongetragen oder hätte denen möglicherweise natürlich einen Image-Schaden, wenn es da zu Toten gekommen wäre. Aber das ist natürlich ihr eigenes Risiko gewesen. Und dass man da zum Teil diese Leute auch so hart angegangen ist, das konnte ich nicht wirklich nachvollziehen.
Der Name Olaf Scholz ist eben schon gefallen. Es ist jetzt, glaube ich, gut 2 Wochen her, dass sich dann im Nachhinein der künftige Kanzler, der sich ja im Wahlkampf als Klimakanzler bezeichnet hat, sich getroffen hat mit den Hungerstreikenden nach dem Streik. Welchen Eindruck hat er denn bei den AktivistInnen hinterlassen?
Einen schlechten, kann man sagen. Also die haben aneinander vorbeigeredet. Also die KlimaaktivistInnen wollten von ihm eigentlich vor allem auch die Anerkennung des massiven Notstandes. Also für sie ist es ja so, stellt sich die Lage fast apokalyptisch dar. Wir haben halt nur noch wenige Wochen und der Staat, auch die Bundesregierung, müsste sofort Notfallmaßnahmen ergreifen, also ähnlich wie bei Corona, um Schlimmeres zu verhindern. Scholz hat seine kleinteiligen Vorschläge und Ideen, was er jetzt alles in der neuen Ampelkoalition umsetzen will, ja, in aller Ruhe, wie ihm das ja so eigen ist, erzählt. Und die haben aneinander vorbeigeredet. Also das war mein Eindruck. Also Scholz hat seine Pläne dargelegt. Die Klimaaktivistinnen haben halt erzählt, wie schlimm alles ist, wie schlimm auch im globalen Süden sehr, sehr schnell die Klimanotlage, der Klimanotstand sein kann. Sie wollten von ihm halt eigentlich auch so eine Aussage. Ja, ich erkenne das an, dass es bald sehr viele Tote gibt. Und Scholz hat gesagt, ja, als demokratischer Politiker will ich, dass es nicht dazu kommt. Also ich konnte seine Position da auch sehr gut verstehen. Aber das war wirklich so, man hat da eine Stunde lang aneinander vorbeigeredet. Am Ende gab es dann auch noch eine Forderung der Aktivistinnen. Die wollten von ihm, dass jetzt noch vor, also in diesem Jahr noch ein Gesetz beschlossen wird, dass die Lebensmittelverschwendung in Deutschland vermeidet und verhindert, so als erstes gutes Zeichen, dass es Olaf Scholz ernst meine. Da hat er sich jetzt gar nicht zu geäußert. Aber ja, das war wirklich so, da trafen zwei Welten aufeinander, muss man sagen.
Manni, du hast ja noch mit viel mehr Leuten im Laufe deiner Recherche gesprochen. Wer taucht denn noch auf in deinem Feature, in deinem Wochenendjournal?
Zum Beispiel 2 junge Leute, ein Abiturient aus Sachsen und ein Jurastudent aus Sachsen-Anhalt, die ihre jeweiligen Bundesländer verklagen. Wir kennen ja oder wir wissen ja um die Klage beim Bundesverfassungsgericht, auch unterstützt von der Deutschen Umwelthilfe. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja im April diese wegweisende Entscheidung getroffen, dass auch die Freiheitsrechte der künftigen Generation erhalten bleiben müssen. Deswegen ja das Bundesklimagesetz geändert werden muss. Auf dieser Grundlage haben die beiden jetzt ihre Bundesländer verklagt, weil sie sagen, auch unsere Länder tun wenig bis nichts in Sachen Klimapolitik. Also die haben halt zum Beispiel genannt, dass das Land Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren kein Gramm CO2 eingespart habe, sondern trotz aus ihrer Sicht fadenscheiniger Maßnahmen der CO2-Verbrauch noch gestiegen sei, es irgendwie keinerlei Pläne für öffentlichen Nahverkehr etc. pp. Gibt. Und deswegen haben die jetzt ihre Bundesländer verklagt. Bei diesem Termin, als ich die beiden getroffen habe, ist auch nochmal deutlich geworden, was halt momentan sehr, sehr gut funktioniert, ist Klimaschutz per Gerichtsbeschluss. Also wir haben, wie gesagt, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil. Diese beiden Urteile stehen jetzt noch aus. Auch andere Bundesländer werden verklagt. Und da war schon noch interessant zu sehen, also Jürgen Resch, der Leiter, der Vorsitzende, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, mit dem ich da auch gesprochen habe, hat gesagt, ja, wir haben damals, als wir diese Klage eingereicht haben, damit gerechnet, dass die überhaupt nicht zugelassen wird und in der Ablehnung vielleicht dann noch so ein paar Kommentare vom Bundesverfassungsgericht gegeben werden, das und das wäre gut, wenn die Bundesregierung das täte. Also die waren selber damals sehr überrascht, dass es dazu gekommen ist, zu diesem Urteil. Und die beiden jungen Leute hoffen jetzt auch, dass es zu ähnlichen Urteilen kommt, was diese beiden Bundesländer angeht. Dann habe ich noch die jüngste Bundestagsabgeordnete im neuen Deutschen Bundestag getroffen, Emilia Fester von den Grünen, 23 Jahre alt. Ja, und die hat jetzt auch damit zu kämpfen, dass ihr junge Klimaaktivistinnen schreiben, dass sie nicht zufrieden sind mit den Beschlüssen der neuen oder der künftigen Ampelkoalition. Also die hat da mit ihren eigenen Leuten zu kämpfen.
Ja, der Kampf wird garantiert noch weitergehen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall noch neugieriger geworden. Das gebe ich ganz offen zu. Deine Sendung läuft am Samstag ab 9.10 Uhr. Lautstark und radikal. Der Kampf ums Klima wird härter. Und für alle, die am Samstagmorgen leider keine Zeit haben, Radio zu hören, die Sendung gibt es natürlich auch in unserer DLF-Audiothek und auf deutschlandfunk.de. Manfred Götzke, Reporter des Wochenendjournals. Danke für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Das war es diese Woche im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Unsere nächste Folge gibt es wie immer am kommenden Montag. Online steht sie ab 17 Uhr. Einen schönen zweiten Advent wünscht Barbara Schmidt-Matern.